Was los? Der neue Podcast der WZ.
Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört den neuen Podcast der WZ, in dem wir euch sagen, was los ist. Jede Woche filtern wir für euch Themen aus der Nachrichtenflut und reden drüber.
Heute mit uns Mimi und Maria. Wir sind die Hälfte des Was-Los-Teams, dazu gehören nämlich auch Nora und Sandra.
Letzte Woche war Elisabeth Lechner zu Gast. Das war besonders spannend, weil wir über die Themen Körperbilder und Schönheitsideale gesprochen haben.
Und heute geht's direkt weiter. Was los, Mimi?
Was los, Maria?
Mimi, ich war das letzte Mal vor circa 2 Wochen erst am Mikro und ich habe deswegen das Gefühl, dass ich dich nicht mehr ganz so gut kenne und würde deswegen gerne mit meiner Lieblingsrubrik Speed Dating starten. Was hältst du davon?
Let's go.
Rubrik Speed Dating.
Ich beginne. Liebe Maria, wofür gibst du unnötig viel Geld aus?
Boah. Eigentlich ganz klar Make-up. 100%.
Ja?
Ich bin so ein chronischer Douglas-Gänger. Auch wenn ich nichts brauche, ich gehe rein und sage mir, ah, vielleicht brauche ich ja doch was.
Und dann kaufst du jedes Mal was?
Ja, Aber fast immer.
Was kaufst du dann so?
Meistens kaufe ich so Lippenprodukte. Weil da habe ich immer das Gefühl, okay, man kann nicht genug davon haben. Mhm. Die kannst du in jede Handtasche reinwerfen.
Okay, check.
Ja, gib so viel Geld aus.
Wie viel Geld gibst du aus im Monat?
Boah, im Monat zu sagen, ist schwer. Es gibt Monate, da gebe ich schon so, nicht, es ist jetzt nicht 100 Euro für einen Lipgloss, aber
ja. Schon
so 100 Euro für Make-up einfach nur aus.
Mhm.
Gibt schon.
Wow.
Dann gibt es aber auch welche, da gebe ich vielleicht so 20 Euro aus.
Alles klar. Hätte ich mir eigentlich denken können, dass es das ist.
Ja?
Ja.
Okay.
Nächste Frage. Was war dein letzter Moment, in dem du dir gedacht hast, okay, jetzt bin ich wirklich erwachsen?
Das Ding ist, wenn man in einer Migra-Familie aufwächst, wird man schnell erwachsen, liebe Mimi, weil man muss Papierkram machen, für den man eigentlich nicht zuständig ist. Aber so richtig, dass ich von mir selber denke, boah, jetzt bin ich erwachsen. Ich glaube, seitdem ich angefangen habe, meinen eigenen Papierkram zu machen. Weil dann weiß ich, okay, ich muss jetzt in dieses Amt gehen und ich muss meine Papiere mitnehmen. Ich muss mich um meinen eigenen Pass kümmern. Solche Sachen erinnern mich immer daran, dass ich jetzt erwachsen bin. Weil komischerweise, ich habe voll aufs Papierkram von meinen Eltern gemacht, aber mein Papierkram haben sie gemacht. Ganz weird.
Checker.
Ja, das war der Moment, mein Mac-Moment. Okay, Mimi, jetzt habe ich noch 2 Fragen für dich. Das fand ich super lustig. Wenn du ein Gerücht über dich selber in die Welt setzen könntest, welches wäre das?
Das finde ich so schwierig, weil ja. Ich überlege gerade, was ich möchte, dass die Leute von mir denken. Vielleicht, dass ich so heimlich Wrestling-Catcher oder so bin, dass niemand sich halt denkt, dass ich so ein bisschen gefährlich bin. Ich glaube, das würde ich lustig finden. Oder, dass ich ein komplett anderes Leben eigentlich habe. Oder, dass ich so eigentlich Millionärin bin. Irgendwas so komplett Absurdes.
Ich liebe es aber, dass du Wrestling gesagt hast, ja. Nicht Boxen oder sowas.
Nein, so Wrestling.
Glaubst du, die Leute denken dann, dass du dich auf die Straße auf den Boden wirfst und denen wrestlst?
Ja. Weil es ist auch überhaupt nicht einchoreografiert.
Das ist alles crazy. Real.
Nein, stimmt. Okay, dann müsste ich eher so Street Fighter.
Ja. Weil Wrestling ist ja so am Boden.
Stimmt.
Okay, aber
sowas,
wenn du das willst.
Ja, log ich an.
Ich find's cool. Die 2. Frage. Wie ihr ja wisst, sind wir auch Journalistinnen und wir schreiben ab und zu Texte. Und deswegen würde ich von dir gerne wissen, an welchem du gerade arbeitest.
Ich finde nett, dass du sagst, auch Journalistinnen.
Wir sind aber auch coole Leute, so.
Das ist wichtig. Ich arbeite gerade an einem ziemlich intensiven Text, ehrlicherweise.
Mhm.
Am Sonntag war ja Long Covid Awareness Day und das hängt ja sehr eng zusammen mit MECFS.
Okay.
Und in dem Zusammenhang habe ich mit einer Freundin gesprochen, die mit MECFS lebt. Und die werde ich in der Folge auch ein bisschen einstreuen, ihre Erlebnisse und Informationen über das Leben mit MECFS. Und das hat mich nochmal daran erinnert, wie wenig über diese Krankheit eigentlich bekannt ist, obwohl es für viele Betroffene das ganze Leben verändert. Und deswegen möchte ich heute gern mit dir über MECFS sprechen.
Hört sich sehr gut an, Mimi.
Ja?
Freue mich.
Vielleicht gleich einmal als Einstieg. Sagt dir MECFS was und was verbindest du spontan damit?
Also ich bin dir ganz ehrlich, ich könnte jetzt nicht sagen, was genau es ist. Ich habe aber tatsächlich vor kurzem erst einen Beitrag, wahrscheinlich weil es diesen Awareness Day gab, einen Post gesehen auf Instagram, wo darüber gesprochen wurde. Ich muss aber ehrlicherweise zugeben, ganz verstanden habe ich es nicht.
Quasi was es ist, oder?
Genau.
Mhm. Soll ich dir ein bisschen erklären?
Bitte.
Also MECFS, ich weiß, es ist ein sehr sperriger Begriff, steht für, dass ich es einmal gesagt habe, myalgische Enzephalomyelitis bzw. chronisches Fatigue-Syndrom. Mhm. Das ist eine schwere neuroimmunologische Erkrankung, die viele Systeme des Körpers betrifft. Und ganz wichtig, es geht nicht um Fatigue, einfach Müdigkeit oder so. Es geht um mehr als ein bisschen erschöpft zu sein. In Österreich leben schätzungsweise bis zu 80.000 Menschen mit MECFS.
Wow.
Viele sind dauerhaft nicht arbeitsfähig, manche ans Haus oder ans Bett gebunden und deswegen auf Unterstützung angewiesen. Trotzdem wird die Krankheit häufig nicht ausreichend ernst genommen oder sogar angezweifelt. Wie geht's dir damit, wenn du jetzt diese ersten Informationen hörst?
Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen erschreckend, dass 80.000 als Schätzung, das sind schon sehr viele Menschen. Und dass man dann nicht so wirklich weiß, was es eigentlich ist und worum es eigentlich geht, das verstehe ich nicht ganz. Wie kann das denn sein?
Ja, ich glaube, das werden wir vielleicht im Zuge der Folge noch ein bisschen aufklären. Das Ding ist, diese bis zu 80.000 Menschen, das sind quasi Schätzungen.
Okay.
Seit der Covid-Pandemie wurden da jetzt auch nicht neue Zahlen erforscht, was natürlich ein bisschen arg ist, weil gerade nach Covid haben viele Menschen MECFS auch noch entwickelt.
Mhm.
Und wie jetzt eben schon gesagt, in vielen Fällen tritt MECFS nach Infektionen auf, zum Beispiel nach pfeifferischem Drüsenfieber, Influenza oder eben Covid.
Okay.
Manchmal gibt es auch keinen klaren Auslöser, aber oft steht am Anfang eben eine Infektion, nach der sich der Körper nicht mehr richtig erholt. Und das finde ich auch wichtig noch zu sagen, MECFS kann grundsätzlich jede und jeden betreffen, Erwachsene, Jugendliche oder Kinder.
Okay, aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, was genau ist das denn? Also, was für eine Art von Krankheit ist das?
Also ein zentrales Merkmal von MECFS ist die Post-Exertional Malaise, PEM. Und das ist eine belastungsinduzierte, unverhältnismäßige Zustandsverschlechterung. Was bedeutet, dass du durch verschiedenste Reize plötzlich komplett crashed. Also crashes wird das auch genannt.
Okay, und was... Wie sieht so ein Crash aus?
Das ist unterschiedlich, je nach Schweregrad und je nach Person. Prinzipiell ist es so, meine Freundin hat mir auch erzählt, manchmal sind ihr Gerüche oder grelles Licht oder sowas einfach schon zu viel, dass sie dann wirklich einfach flach liegt.
Oh.
Das heißt, sie kann einfach nichts machen, ihr ist schlecht, sie würde sich am liebsten übergeben, sie ist einfach fix und fertig und ich weiß nicht, vielleicht sagt dir das jetzt eh was so, kennst du diese Bilder von Menschen mit MECFS, die in so abgedunkelten Räumen liegen, im Bett mit quasi Augenmaske, mit Noise-Canceling-Kopfhörern, einfach komplett ohne Reize?
Ah, doch, ich glaube, das sagt mir was, aber ich dachte immer, das sind Leute, die einfach Migräne haben.
Nein, das ist quasi bei MECFS auch der Fall.
Okay.
Das einfach Reize und meine Freundin hat mir auch erzählt, es können zum Beispiel auch starke Gefühle sein, dass das dann manchmal so schlimm ist, dass sie komplett outgenockt sind und crashen.
Okay, wenn ich das richtig verstanden habe, dann bedeutet das, dass bei dieser Krankheit dein ganzer Körper halt einfach so einen Shutdown macht.
Ja.
So, du kannst nichts, du willst nichts mehr von außen wahrnehmen oder alles ist halt ein bisschen zu viel.
Genau, es ist einfach alles zu viel. Und das Problem ist, dass das oft von ÄrztInnen, vom System als psychosomatisch eingestuft wird.
Okay.
Obwohl das wirklich einfach körperliche Symptome sind. Und für den Alltag heißt das, dass natürlich einfach viele Dinge nicht mehr gehen. Einkaufen, kochen, zu Terminen gehen, arbeiten, Freundinnen schaffen, all das kann halt zu viel werden. Und jedes kleinste Ding kann einfach einen Crash auslösen. Das heißt, sie müssen sich ganz genau einteilen, wofür wollen sie Energie aufwenden und wofür nicht.
Oh.
Wie gesagt, das ist jetzt alles auch ein bisschen pauschalisierend. Es ist natürlich bei jeder Person anders, aber quasi diese Crashes sind bei MECFS einfach üblich.
Sind das denn aber, ich sag jetzt nur, aber nur um das zu verstehen, so Symptome wie Übelkeit und man liegt ein bisschen schwach oder mehr schwach, je nachdem. Oder sind das auch wirklich so Schmerzen?
Es sind auch Schmerzen, es können auch Schmerzen sein.
Okay.
Nervenschmerzen. Es gibt unterschiedliche Schweregrade,
okay,
von leicht bis sehr schwer, wobei leicht sehr in Anführungszeichen,
okay,
quasi zu sagen ist, weil das klingt dann oft harmloser, als es eigentlich ist.
Mhm.
Selbst bei einem leichteren Verlauf ist oft nur noch die Hälfte der früheren Belastung möglich. Und als ich meine Freundin gefragt habe, was für sie das Schlimmste ist, ist das, hat sie gesagt, dass sie einfach nicht mehr alles machen kann, wie sie halt davor gemacht hat. Dass sie nicht mehr ihre Friends treffen kann, dass sie nicht mehr arbeiten gehen kann. Das sind ja, also man sucht sich das ja nicht aus.
Ja.
Und es gibt dann noch andere Stufen, moderate oder ganz schwere, also sehr schwere Verläufe. Und da wird es natürlich einfach umso schlimmer. Für viele wird der Radius dann einfach noch kleiner und sie sind dann eben zum Beispiel bettlägerig und können das Bett eigentlich gar nicht mehr verlassen.
Okay.
Und genau da kommt, glaube ich, auch das Problem, was so Sichtbarkeit von MECFS betrifft. Weil je schwerer die Krankheit ist, desto weniger sichtbar wird sie. Weil die Menschen, die eben sehr schwer betroffen sind, aus dem öffentlichen Leben verschwinden. Ja. Und damit auch aus dem gesellschaftlichen Bewusstsein.
Ja, die sind ja dann zu Hause einfach.
Voll.
Und dadurch, dass man von außen nicht direkt sieht, weil sie halt nicht draußen sind, sieht man sie ja nicht und kann sagen, okay, das ist ja nicht so, wenn du ein gebrochenes Bein hast, wo dann alle das direkt sehen können, sondern du hast das und du bist zu Hause und du schließt dich ein. Und ich schätze mal, wenn es so ein leichterer Verlauf ist und du noch rausgehen kannst, sieht man es einem ja auch nicht an, oder?
Ich glaube, das ist halt oft das Problem mit Krankheiten, Behinderungen etc., die halt unsichtbar sind.
Ja.
Voll, aber wo ich mich dann auch frage, was braucht's, damit das ernst genommen wird? Viele Menschen mit MECFS erleben nämlich zusätzlich, dass sie trotz dieser massiven Einschränkungen, die sie eigentlich erleben, weiterhin als arbeitsfähig gelten.
Das ist aber so dieser Knackpunkt, den ich nicht verstehe, weil du hast mir gerade Dinge gesagt wie bettlägerig. Allein Lichter und laute Töne oder ganz normale Lautstärke können dich schon zu so einem Crash führen. Und sie haben Schmerzen und zwar keine Phantomschmerzen, sondern echte Schmerzen. Wie kann es dann sein, dass es nicht als echte Krankheit irgendwie angesehen wird?
Ja, das ist, glaube ich, die Frage an dem Ganzen. Weil meine Freundin hat mir eben auch erzählt, dass sie zu AMS-Kursen gehen muss, weil ihre Krankheit angezweifelt oder runtergespielt wird. Die Pensionsversicherungsanstalt, also PVA, hat sie auch als arbeitsfähig eingestuft, wo sie dann okay. auch vor Gericht quasi gegangen ist, weil sie das nicht versteht, eben genau aus dem Grund, was du halt gesagt hast. Wie kann das sein? Aber das bedeutet für ihren Alltag jetzt konkret, dass sie quasi circa die Hälfte der Woche im Krankenstand ist, weil ihr der AMS-Kurs halt eigentlich zu viel ist. Es ist jetzt vor ein paar Tagen eine Studie der Arbeiterkammer rausgekommen, die zeigt, dass sich rund 70% der Befragten bei Begutachtungen durch die PVA wenig oder gar nicht respektvoll behandelt fühlen. Manche berichten von Raumton, von Vorwürfen, sie würden übertreiben oder von dem Eindruck, simulieren zu müssen.
Oh wow. Wir verlinken euch natürlich diese Studien bei uns in die Shownotes, dann könnt ihr auch mal selber nachschauen.
Und das ist natürlich besonders bitter, weil stell dir vor, du bist chronisch krank, du hast eh keine Energy und dann musst du auch noch vor Gericht ziehen.
Das ist verrückt.
Ja, und eben, ich habe dann auch viel drüber nachgedacht, wieso wird das nicht ernst genommen oder nicht gesehen. Und meine Freundin hat mir dann auch erzählt, dass sie oft einfach so starke Schmerzen hat, aber weiß, dass wenn sie sich jetzt irgendwie arg winden oder aufregen wird, dann wird das alles noch schlimmer machen. Gerade bei MECFS wird das eben deutlich, was sich nicht eindeutig messen lässt oder nicht ins gewohnte Bild von Krankheit passt, wird halt schnell in Frage gestellt. Und das hat dann eben konkrete Folgen, wie Menschen verlieren Ansprüche auf Unterstützung, Reha-Geld oder müssen eben arbeiten gehen, obwohl sie das eigentlich gar nicht können. Was glaubst du, macht das zusätzlich mit Menschen, wenn sie nicht nur krank sind, sondern sich eben auch permanent rechtfertigen müssen?
Ich glaube, das kann einen so ein bisschen, oder was heißt bisschen, das kann einen total runterdrücken, weil man sich denkt, mir geht's eh schon nicht gut. Ich habe eine Diagnose, diese Diagnose wird nicht ernst genommen. Und ich muss trotzdem zum AMS oder ich muss sogar vors Gericht und keine Ahnung was. Und die Tatsache, dass du leidest, du hast Schmerzen und niemand nimmt dich ernst. Ich glaube, das macht einen dann psychisch noch dazu fertig. Vielleicht denkt man sich dann irgendwann, vielleicht bilde ich mir das ein. Weil das ist ja voll das Gaslighting, oder?
Ja.
Und ich meine, Gaslighting im medizinischen Bereich ist ja auch nichts Neues.
Ja, Medical Gaslighting ist halt auch genau. ein Ding, ja.
Deswegen, das geht für mich dann vielleicht eh schon so ein bisschen in die Richtung.
Ich glaube auf jeden Fall, ja.
Einfach, weil es, da frage ich mich halt, wie kann es nicht erforscht sein?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt keine Heilung für MECFS.
Okay.
Die Forschung ist seit Jahrzehnten unterfinanziert, obwohl es von der WHO als neurologische Erkrankung anerkannt ist. Seit Jahrzehnten. Und die Versorgung ist in vielen Ländern, auch bei uns, unzureichend. Viele Betroffene entwickeln deshalb eben eigene Strategien, um mit dem Alltag irgendwie zurechtzukommen. Hilfsmittel wie Rollstühle, Anpassungen im Haushalt, Austausch mit anderen Betroffenen.
Okay.
Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Jetzt in letzter Zeit waren ein paar Fälle, wo Menschen mit einem sehr schweren Verlauf mit MECFS, junge Menschen, Sterbehilfe angesucht haben. Das war jetzt irgendwie mehr in den Medien.
Okay.
Wo ich mich aber auch frage, quasi muss es so weit kommen, dass man es überhaupt ernst nimmt?
Das frage ich mich gerade nämlich auch, weil wenn das zeigt doch, dass die Symptome nicht simuliert sind oder dass man sich das nicht einbildet, sondern es sind echte Dinge, die wirklich passieren, echte Schmerzen, die diese Menschen haben. Und wenn man dann einige Leute da hat, die einen schweren Verlauf haben und für die das quasi die einzige Lösung ist am Ende, dann müsste man es auch eigentlich mal ernst nehmen.
Ja.
Und eigentlich mal auch die Forschung ankurbeln und da versuchen, was rauszufinden.
Ja, vor allem, ich denke mir eben, das zeigt ja dann auch, dass MECFS nicht nur quasi den Körper, sondern da natürlich auch eine emotionale und soziale Belastung ist, weil es einfach dein ganzes Leben verändert. Es verändert deine Beziehungen, es verändert deine Selbstständigkeit, es verändert die Teilhabe in der Gesellschaft, die du hast und eben das Gefühl, überhaupt noch irgendwie an der Welt halt teilzunehmen.
Weißt du, was mich da noch interessieren würde? Gibt es da Statistiken oder irgendwelche Zahlen bezüglich, wer das am häufigsten bekommt? Also geschlechtertechnisch, altertechnisch? Oder ist das so komplett durch die ganze Bandbreite?
Es gibt Zahlen, dass 75% der MECFS-erkrankten Frauen sind. Und deswegen gibt es quasi auch Kritik an dem Ganzen, die halt sagen, ja, okay, weil viele halt glauben, es ist eine Frauenkrankheit. Wird es halt quasi so als die moderne Hysterie, wird es als psychosomatisch eingestuft. Das haben wir bei vielen anderen Krankheiten auch gesehen.
Mhm.
Das ist auch ein Faktor, der reinspielt. Also es hat sehr, sehr, sehr viele Facetten. Aber es ist so, dass es prinzipiell alle Leute betreffen kann.
Mhm.
Also diese Unsichtbarkeit, diese Isolation und die fehlende Anerkennung durch Medical Gaslighting führen natürlich bei vielen Menschen mit MECFS zu Frust, Wut und Verzweiflung,
mhm.
was ich komplett verstehen kann, aber was sich dann natürlich auch so ein bisschen in den Schwanz beißt, weil diese starken Emotionen lösen halt dann vielleicht auch erneute Crashes aus.
Ah, das ist so eine Art Teufelskreis.
Ja, vielleicht zum Schluss jetzt noch an dich. Was bleibt dir nach all dem, was wir jetzt besprochen haben, irgendwie am meisten hängen?
Bei mir bleibt am meisten hängen, dass es sich anscheinend um eine Krankheit handelt, die so präsent ist, aber so unsichtbar gleichzeitig, dass eigentlich eine Menge Menschen das haben könnten, wir wissen es gar nicht, weil es eben so schlecht erforscht ist, beziehungsweise so wenig erforscht ist und dass es ernster genommen werden sollte, weil die Menschen echte Symptome haben, sie haben Schmerzen, sie sind bettlägerig, sie wollen sich teilweise gar nicht mal mehr aus dem Haus bewegen. Und es eben in manchen Fällen auch zu Extremen führen kann, wo der letzte Ausweg dann die begleitete Sterbehilfe ist. Und das ist mir so hängen geblieben und ich würde halt voll gern wissen, was könnte man tun, damit das ein bisschen mehr in die Gesellschaft reinkommt, dass wir ein bisschen mehr darüber sprechen. Weil ich glaube, je mehr es in der Gesellschaft ankommt, desto mehr ist dann halt auch die Forschung gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen.
Ich glaube, das Wichtigste ist einfach eben darüber zu sprechen. Und um darüber sprechen zu können, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. MECFS ist eine schwere Erkrankung, nicht einfach nur Müdigkeit. Schon kleine Belastungen können den Zustand massiv verschlechtern. Die Betroffenen können Schmerzen haben, starke körperliche Symptome, teilweise Schwindel etc., bettlägerig sein. Je schwerer die Krankheit verläuft, desto unsichtbarer wird sie. Und genau deshalb kämpfen viele Menschen mit MECFS nicht nur mit den Symptomen, sondern auch darum, ernst genommen zu werden. Und was es halt braucht, ist mehr Wissen, mehr Forschung und endlich eine bessere Unterstützung.
Wir verlinken euch natürlich alle Informationen nochmal in die Shownotes, sowie Studien und einfache Infos, damit ihr euch da noch ein bisschen selber informieren könnt. Mimi.
Yes.
Eine Rubrik, die wir schon ziemlich lange nicht mehr hatten, der Hot Take.
Viel zu lange nicht mehr, ja. Wir haben alle keine Meinungen, glaube ich.
Ich habe eine Meinung. Heute, hier und jetzt habe ich eine Meinung.
Let's go.
Oh oh. Hört ihr es brutzeln? Denn jetzt kommt der Hot Take der Woche.
Also, ich mach's kurz und schmerzlos. Mein Hot Take ist, wer für private bzw. emotionale Textnachrichten ChatGPT benutzt, ist respektlos.
Bitte führ das aus.
Also ja, okay. Kontext. Ich habe auf TikTok ein Video gesehen von einem Pärchen und da war halt die Frau und sie hat mit ihm gestritten und über Textnachrichten und hat dann die Textnachricht in die Videokamera gezeigt. Und hat man dann am Ende von diesem ganz langen, tiefgründigen Text, war dann dieser Standard-ChatGPT-Text, wo dann da stand, wenn du willst, kann ich sie noch emotionaler niederschreiben. Und Mimi, wenn ich das bekommen würde, ich würde Crash-Out gehen.
Warte mal, das heißt, sie hat mit ihrem Freund gestritten.
Genau.
Und sie haben über WhatsApp gestritten. Und dann hat man gesehen am Ende einer Nachricht, dass es ChatGPT war. Genau. Verstehe ich das richtig?
Genau.
Okay, alles klar.
Und wenn ich das bekommen würde, ich finde das so loco. Weil wieso kannst du als erwachsene Person deine Emotionen und Gefühle nicht selber in Worte fassen? Nimm dir von mir aus eine Stunde Zeit.
Ja.
Aber haust doch nicht in ChatGPT rein.
Schau. Ich muss sagen,
okay.
Ich oute mich jetzt hier.
Okay.
Nein. Ich find's insofern cool bei so emotionalen Sachen, weil es mich ein bisschen sortiert.
Mhm.
Und wenn ich dann reinschreibe, ich möchte das alles sagen, und mir das so ein bisschen sortiert, hilft es mir quasi, drüber zu reflektieren. Ich verstehe, was du meinst.
Mhm.
Wenn mir jetzt irgendwer zu deppert ist, um das noch den letzten Satz rauszulöschen, dann frage ich mich natürlich auch, was geht ab? Weil ich denke mir so, das finde ich respektlos. Weil ich denke mir so, dann hab wenigstens die emotionale Intelligenz, dass du diesen Satz rauslöscht, weil natürlich löst das halt was bei den Leuten aus, wenn sie checken, du hast das nicht geschrieben.
Weil das Ding ist, ich benutze ja auch ChatGPT, also ich tue jetzt nicht so, als würde ich das nicht machen, aber, also, schau, man kann ja ChatGPT benutzen und so kurz sagen, hey, das und das ist die Lage, ich weiß nicht mehr weiter, und dann spuckt dir ChatGPT ja was raus. Dann kannst du dir das durchlesen und dir denken, okay, entweder hat er recht oder hat nicht recht, aber dann formuliere ich das doch trotzdem selber noch einmal um. Ich kopiere das doch nicht copy-paste.
Das ist, ja, das finde ich schon noch.
Das finde ich so weird und das finde ich richtig frech.
Okay.
Weil es fühlt sich so an, als würde man die Beziehung so ein bisschen outsourcen. So, ich habe jetzt keine Lust, ich habe keine Kraft.
Ja.
Ich lasse jetzt einfach mal die KI meine Gefühle regulieren.
Als wäre es dir quasi nicht mal wert, so.
Genau.
Mhm.
Es ist so, okay, es ist mir jetzt nicht wert, mich eine Stunde hinzusetzen und wirklich selber zu reflektieren und nachzudenken. Von mir aus auch mit Hilfe von KI.
Mhm.
Du kannst ja das nutzen, um darüber nachzudenken,
ja.
Aber danach musst du auch deine Gefühle selber zusammenfassen können. Und ich meine,
ja.
Es ist auch total unauthentisch. Also gerade bei so sensiblen Themen gehört es halt oft dazu, nach Worten zu ringen und eben sich diese Zeit nehmen zu müssen. Vielleicht sagt man auch mal was Falsches. Ist auch okay. Dieses Streiten, das gehört halt dazu.
Mhm.
Bei ChatGPT hat ja so voll die diplomatischen, sachlichen Sachen raus. Und das würde mich an der Streitsituation so triggern.
Das heißt, es geht halt durch diesen Filter von ChatGPT und dadurch verfälscht es halt einfach die Nachricht, oder?
Ja.
Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich hundertprozentig. Mich erinnert das Ganze halt auch so ein bisschen an dieses ChatGPT muss ich aufs Klo gehen. Weißt du?
Oh,
also
ja.
So dieses, und ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch viel passieren wird und dass das noch mehr Alltag wird für uns. Weswegen wir uns natürlich noch mehr an der Nase nehmen könnten und halt nicht jeden Furz in ChatGPT eingeben.
Voll, und da ist aber auch die Frage, möchte ich, dass ChatGPT unsere privaten Probleme weiß?
Ja, datenschutztechnisch ist
es also Entschuldigung.
Ja, es ist natürlich ein Wahnsinn.
Das finde ich auch frech. Also ich würde nicht einmal wollen, dass jeder Streit mit externen Freunden besprochen wird, geschweige denn mit einer KI.
Ja, checke.
Also.
Ich verstehe deinen Hot-Tag, Maria.
Also Leute, bitte. Ich weiß, Ausnahmen bestätigen die Regel. Manche Leute brauchen das, ist auch okay. Aber im Grunde sollte jede erwachsene Person dazu in der Lage sein, sich hinzusetzen und zu reflektieren, und dann halt was niederzuschreiben. Dankeschön. Es ist nötig, es muss sein.
Nein, ich verstehe es eh komplett. Ich verstehe es. Ja, danke für den Hot Tag, Mare.
Sehr gerne.
Wir sind am Ende der Folge.
Ja, es ging schneller heute.
Ja, wir haben sehr viele wichtige und arge Sachen besprochen.
Ja.
Danke für die schöne Zeit.
Danke dir, Mimi. Danke auch euch fürs Zuhören.
Ihr findet unseren Podcast unter WZ Originals überall, wo es Podcasts gibt.
Mhm. Bitte gerne eine Bewertung da lassen. 5 Sterne sind gerne gesehen.
Auf jeden Fall. Hört euch gerne auch die alten Folgen an und ansonsten sehen wir uns irgendwann mal.
Wir sehen uns irgendwann mal, Mimi.
Baba.
Baba.